Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de.
Börsenradio Network AG. Marktbericht.
Equal Pay Day war am 6. März, zwei Tage vor dem Weltfrauentag. Das ist dem geschuldet, dass bis dahin die Frauen gratis gearbeitet haben. Sie verdienen nämlich 18% weniger als Männer.
Buchautorin Jessica Schwarzer mit Anmerkungen zum Internationalen Frauentag seit etlichen Jahren immer am 8. März und der ist heute. Willkommen zum Marktbericht am Freitag im Studio Andreas Groß und Peter Heinrich. 275.000 neue Jobs in den USA zeugen von einem weiter robusten Arbeitsmarkt. Anleger setzen aber trotzdem auf sinkende Zinsen, was die Märkte teils stützt, teils befeuert. Am Freitag zumindest verteidigt der DAX das Rekordniveau vom Vortag. Auch der MDAX bleibt seiner Linie gewissermaßen treu und tendiert leichter. Die US-Börsen dagegen fester zum Wochenende.
Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich. Die Chartanalyse.
Hallo Andreas, ich bin Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets und freue mich heute mit dir über die Märkte zu sprechen.
Stimmung auf dem Parkett ist gut, nicht nur heute am Freitag, wo anlässlich des Internationalen Frauentages sich die weibliche Finanzwelt in Frankfurt trifft, auf dem Parkett fast schon traditionell. Anleger und Anlegerinnen nehmen die 18.000 Punkte beim DAX ins Visier. Wird das noch was in diesem Quartal, Konstantin?
Oh ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Es sind ja noch 3 Wochen und es fehlt eigentlich nur noch 1%, also knapp 170 Punkte. Ja, das ist die große Aufgabe. Es wäre auch ein Wahnsinnsmeilenstein. Denkt bei der aktuellen wirtschaftlichen Lage oder allgemein bei der Gemengenlage durchaus überraschend für die meisten Anleger und teilweise auch ungläubig, wenn man jetzt auch die großen Unternehmen im DAX sich anschaut, mit welchen Problemen sie zu kämpfen haben. Aber der Index selber, natürlich auch getragen von einigen wenigen, aufgrund eben bestimmter Gewichtungen im Index, kann er sich aber nach oben bewegen. Und jetzt dieser Meilenstein, der vielleicht in den nächsten Wochen, vielleicht sogar schon heute, wir haben ja auch direkt den nächsten Katalysator, heute Mittag mit den Non-Farm Payrolls, also die Arbeitsmarktdaten aus den USA. Ja, das wäre dann direkt sogar heute schon erreichbar, wenn wir die eben wie gewünscht vorgelegt bekommen.
Wie sieht's denn aus mit der Charttechnik? Ich lerne bei euch Charttechnikern immer wieder, wenn die Indizes Neuland betreten, hast du dann keine Grenzen mehr. Dann schaut ihr euch dann die runden Marken an, die 18.000, oder schaut ihr schon drüber?
Ja, tatsächlich ist es so, dass runde Marken oft so einen psychologischen Aspekt auch haben. Also der Mensch tendiert ja zu markanten Marken und das sind dann eben die Runden. Und deswegen ist es jetzt eigentlich zufällig. Die Marke ist halt eben nah, deswegen die 18.000. Grundsätzlich kann die Rallye hier locker weitergehen, auch in noch höhere Sphären. Wichtig war der Ausbruch eigentlich über die 17.000. Die hatten wir jetzt zum Jahresbeginn mehrmals getestet. Wir hatten dann auch 3 Wochen so ein Geschiebe, wo eigentlich wenig los war. Der Markt wurde auch tendenziell langweilig und ja, so das Bedürfnis der oder vielen Anleger war eher, dass wir in eine Korrektur übergehen, weil eben diese Rallye seit Oktober schon sehr viel Kursgewinne beschert hatte und da tendiert ja der Mensch, wir müssen korrigieren und es geht wieder runter. Aber es kam anders, der Widerstand, der wurde eben getestet, dann eben der Ausbruch und seitdem läuft jetzt erneut diese Ausprägung auf neue Rekorde und mal schauen, wie hoch es geht. Im Moment gibt es noch keinen Trendbruch, deswegen charttechnisch aktuell immer noch grünes Licht.
Welche Rolle spielen denn die Notenbanken und die entsprechenden Notenbanker derzeit?
Ja, diese Woche ein großes Thema. Wir hatten zum einen Fed-Chef Powell, der vor dem Finanzausschuss im US-Senat Rede und Antwort stehen musste. Er hat eigentlich das wiederholt, was er jetzt auch in der letzten Zinsentscheidung bereits gesagt hat. Er hat keine Eile, die Zinsen zu senken. Die Fed wird sich die Daten anschauen, ist also data-dependent, wie er das auch immer so schön formuliert. Also im ersten Quartal, also bei der Zinssitzung übernächste Woche, da wird wahrscheinlich nichts passieren. Deswegen, der Markt weiß es auch bereits. Der Markt hat jetzt auch einen großen Shift gemacht in den letzten 2-3 Monaten. Von 5 bis 6 Zinssenkungen geht der Markt jetzt nur noch von 3 aus, ist also auf einer Linie mit der Fed. Von daher aktuell eher dann zweite Geige, was das betrifft. Auch in Europa gestern die Zinssitzung von Lagarde und der EZB. Hier deutet alles auf den Juni-Moment hin, dass es tatsächlich diese Zinssenkung in Europa gibt. Ja, hoffentlich nicht zu spät. In Europa ist ja die wirtschaftliche Lage etwas anders als in den USA. Von daher hoffen wir, dass die Daten da richtig gelesen werden.
Guten Tag, mein Name ist Felix Rohbichl, ich bin der CFO der Palfinger AG.
Und aus dem Börsenradio-Studio meldet sich Peter Heinrich. Rekordjahr beim Kranehersteller Palfinger. Das Konzernergebnis erhöhte sich von 71 auf rund 108 Millionen Euro. Umsatz 2,45 Milliarden Euro. Rekordjahr. Was gibt es denn auch dann für einen Vorschlag für die Dividende? Auch eine Rekorddividende?
Natürlich ist die Konsequenz aus diesem Rekordergebnis auch eine Rekorddividende, und zwar mit großem Abstand. Wir werden für das Jahr 2023 eine Dividende von 1,05 Euro schütten.
2023. Eigentlich geprägt durch steigende Zinsen, beträchtliche Inflation, höhere Energiepreise, höhere Personalkosten. Wo kommt dann eigentlich das Rekordjahr her? Waren es einfach die Preiserhöhungen?
De facto ist es uns gelungen, im Jahr 2023 die bereits vorher implementierten Preiserhöhungen in voller Wirksamkeit auch in die P&L zu bekommen. Das heißt, sie sind voll effektiv geworden. Das war natürlich ein wichtiger Effekt. Darüber hinaus hat auch geholfen, dass die Constraints in der Supply Chain, die Lieferprobleme der Vergangenheit angehören. Das ist es natürlich nicht nur mit positiven Augen zu betrachten, sondern spiegelt einfach auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung wider, dass hier die Supply Chains besser performt haben. Hat aber uns natürlich geholfen, unseren Output zu steigern. Und ein Teil des Wachstums kommt natürlich auch aus den Wachstumsregionen für Palfinger. Das waren in 2023, so wie es auch in diesem Jahr sein wird, primär die Regionen Nordamerika, Marine und auch Asien.
Der Bereich Marine konnte durch Zuwächse beim Service von Kreuzfahrtschiffen und auch bei den Offshore- und Windkranen deutlich an Umsatz und Profitabilität gewinnen. Kreuzfahrtkräne, ja klar, haben Sie ja auch im Portfolio. Wie groß ist da das Segment?
Das Segment rein jetzt Kreuzfahrtschiffe, das ist wahrscheinlich nur so 1-2% vom Umsatz, aber ein sehr attraktives Segment insofern, als natürlich bei einem Kreuzfahrtschiff es auch wichtig ist, wie das Produkt dann aussieht. Da geht es ja nicht nur um Kräne, sondern da geht es um die großen Rettungsboote, um die Tenderboote auf Kreuzfahrtschiffen. Auch das produziert Palfinger. Insofern Ihre Einleitung, der Kranhersteller Palfinger, das kann man so nicht sagen. Wir sind ein Marktführer für Lifting Solutions, sowohl auf LKWs als auch im maritimen Bereich. Und in unserem Portfolio haben wir eben auch Rettungsboote und die dazugehörigen Hebesysteme, die sozusagen die Rettungsboote zu Wasser lassen oder vom Wasser wieder zum Kreuzfahrtschiff hochheben. Und insofern ist das ein Segment, wo wir auch ganz klar den Premium-Anspruch von Palfinger leben können und im Service natürlich ebenfalls ein gutes Geschäft sehen.
Die Schlusskurse in Frankfurt. Der DAX verliert leicht 0,2%, 17.814 Punkte. Beim MDAX das minus 0,7%. Jeder Schlusskurs 25.983 Punkte. Der Euro nahezu unverändert mit 1,0950 zum US-Dollar. Gold hat nach dem jüngsten Rekordlauf noch nicht genug und marschiert weiter Richtung 2.200 Dollar.
Ich bin leidenschaftliche Börsianerin. Meine Leidenschaft habe ich zu meinem Beruf gemacht als Finanzjournalistin, Buchautorin und mittlerweile auch Coach. Mein Name ist Jessica Schwarzer.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Grüß dich, Jessica.
Hallo, Peter.
Wer den Rechner einschaltet und ein bisschen googelt, fällt sofort heute das Frauensymbol bei Google auf. Mhm. 8. März 2024, Weltfrauentag. Eine Studie zum Weltfrauentag am 8. März beleuchtet das Finanzverhalten der Frauen in Europa. Interessanterweise bevorzugen deutsche Frauen konservative Sparmethoden und zeigen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern weniger Engagement in der Finanzverwaltung. Ist das eine Überraschung? Kannst du mir das erklären, warum?
Also ich glaube, eine Überraschung ist es nicht mehr. Darüber wird ja auch viel gesprochen. Es wird auch häufig ja fast schon kritisiert, dass Frauen sich zu wenig um ihre Finanzen, um die Finanzen der Familie kümmern. Sie sind zwar die Kümmerer in der Familie, aber ansonsten fleißige Sparerinnen, seltener Anlegerinnen. Ich glaube, wir sind ein Stück weit auch so sozialisiert worden. Wir sind in Deutschland sowieso kein Land von Aktionären, geschweige denn Aktionärinnen. Wir hatten Aktionärszahlen im vergangenen Jahr. 12,3 Millionen Deutsche haben Aktien, Aktienfonds, Aktien-ETFs. Davon aber nur 4,7 Millionen Frauen. Es wird zwar ein bisschen besser Jahr für Jahr, aber es ist bei weitem nicht gut genug, bei den Männern übrigens auch nicht. Ja, mein Appell ist schon seit Jahren immer ab an die Börse mit euch und vor allem mit den Frauen.
Okay, ein bisschen hast du schon erklärt, aber ganz verstanden habe ich es nicht. Warum machen das die Frauen so wenig, um sich um ihre eigenen Finanzen zu kümmern, quasi selbst zu kümmern? Das hat ja nichts mit irgendwelcher toxischen Männlichkeit zu tun. Warum machen das die Frauen nicht selber? Sie hält ja niemand auf. Jessica macht das ja auch.
Ich glaube, viele haben auch wenig Zeit, weil sie immer noch viel der Care-Arbeit in der Familie erledigen. Das ist ja immer noch so. Viele glauben auch, sie haben zu wenig Geld, um an der Börse aktiv zu werden, weil viele eben immer noch glauben, man braucht hohe Summen, was ja nicht stimmt. Ich kann ja mit einem Fonds oder ETF-Sparplan schon mit 25 Euro monatlich starten. Und ja, wir Frauen neigen auch wirklich dazu, alles immer ganz, ganz genau verstehen zu wollen. Und dann, wenn wir das nicht tun, dann starten wir lieber nicht. Ihr Männer seid da mutiger, ihr legt einfach mal los und schaut mal, was passiert. Das ist an der Stelle vielleicht sogar die bessere Strategie. Also es ist häufig so dieses, ich weiß nicht genug darüber, ich habe aber auch nicht die Zeit, mir das Wissen anzueignen, dann schiebe ich es eher vor mir her. Und das ist natürlich auch gerade mit Blick auf die Altersarmut, auf den langfristigen Vermögensaufbau, die Altersvorsorge fatal, weil wir natürlich wichtige Jahre verlieren.
Mein Name ist Frank Benz, Vorstand der Benz AG, Partner für Vermögen mit Sitz in Stuttgart. Wir beraten Kunden in allen Fragen der Geldanlage. Vor allem, wir sind produktunabhängig, transparent und objektiv, da wir keine eigenen Produkte oder Beratungsdienstleistungen für Produkte anbieten.
Und aus dem Börsenratestudio grüßt Peter Heinrich. Hallo Herr Benz, servus.
Hallo, grüß Sie.
Sie sagten gerade, wir beraten alle Kunden, natürlich auch Frauen. Heute ist ja Weltfrauentag. Den gibt es jetzt schon seit 110 Jahren. Also Millionen Menschen setzen sich am Weltfrauentag für mehr Geschlechtergerechtigkeit ein. In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ist der 8. März sogar gesetzlicher Feiertag. Okay, spannend. Also das heißt, Sie haben immer geguckt für Geschlechtergerechtigkeit, dass beide am Tisch sitzen. Und meistens ist ja wahrscheinlich so, dass die Männer zuerst sterben und die Frauen dann quasi die Verwaltung übernehmen mit ihnen dann zusammen.
So will ich nicht sagen, dass es also eine grundsätzliche Regel ist. Es gibt tatsächlich natürlich eine leichte Anhäufung aus unserer Sicht, was wir für unseren Mandantenstamm sagen können. Ob das verallgemeinert werden kann, weiß ich nicht. Für uns war auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir einmal zwei Ansprechpartner haben und vor allem, es hat sich dann mit der Zeit, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, den wir feststellen konnten, hat sich nachher herausgestellt, also im Verständnis zur Anlagesystematik, ich vereinfache das einfach mal in dem Bereich Rendite zu Risiko oder Anlagehorizont in Verbindung mit Anlageklassen. Also wenn ich in Aktien gehe, brauche ich einfach einen längeren Anlagehorizont, muss gewisse Schwankungen aushalten. Da haben wir immer bisher festgestellt, dass letztendlich die Damen, also der weibliche Teil, mehrheitlich diese Themen pragmatischer und aus unserer Sicht logischer und weniger emotional aufgenommen haben, wie es die Männer haben, obwohl die männlichen Mandanten im Regelfall immer der Meinung waren, sie haben das alles im Griff und sie können das abschätzen und sie können gewisse Dinge vorhersehen. Und das hat uns vor allem in den letzten Jahren natürlich gelehrt, dass wir einfach sagen, es ist echt erstaunlich, was Frauen eigentlich könnten, wenn man einen Weg finden würde, ihnen den Mut zu geben, das Vertrauen zu geben oder auch einfach sie zu ermutigen, dass sie genauso, egal ob männlich oder weiblich oder divers, die Möglichkeit haben, mit den Produkten, die es heute am Kapitalmarkt gibt, ihre Vermögensvorsorge zu ergänzen und aufzubauen im Vergleich zu dem, was vom Staat kommt.
40% abwärts geht es bei HelloFresh. Nachdem HelloFresh die Ziele kassiert hatte, sagen Anleger Selling Fresh. Auch Lufthansa-Aktien verlieren am zweiten Streiktag, dem sich offensichtlich genervte Anleger vollumfänglich anschließen.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ulrich Müller von der Ulrich Müller Wealth Academy und wir haben in den letzten 10 Jahren 27.000 Menschen zum Thema Aktien und Optionen geschult.
Am Anfang sagtest du auch, die typischen Regeln und die typischen Fehler, die passieren. Was ist denn bei Anfängern, was passiert denn da psychologisch, wenn man zum ersten Mal Geld verliert? Man sagt ja auch, dieser uralte Spruch, Verluste laufen lassen, Gewinne begrenzen, auch einer der großen Fehler.
Ich glaube, man muss zwei Dinge daran verstehen. Das eine ist tatsächlich sehr interessant. Wenn man Verluste an der Börse macht, spricht es das gleiche Hirnareal an wie die Todesangst. Also wenn du irgendwo im Flugzeug sitzt und abstürzt und weißt, ich schreibe noch eine WhatsApp, Schatz, ich liebe dich, mir tat alles leid und ich will dich nie vergessen, kurz bevor du aufprallst, und dann ist das gleiche Areal, was tatsächlich angesprochen wird, wenn du an der Börse Verluste machst. Und wenn man alleine dieses Thema für sich weiß, dann versteht man, was man für einen Schwachsinn manchmal macht, wo man im Nachgang sagt, rational, ey, das war ich nicht. Wer hat das denn getradet? Das kann doch gar nicht angehen. Wir erleben das übrigens auch im Support, weil wir natürlich auf diese Dinge auch immer im Seminar hinweisen. Wir haben ja sogar ein eigenes Trader-Mental-Coaching, wo es wirklich 2 Tage um dich als Person geht. weil wir gemerkt haben, dass das alles entscheidend ist. Und Warren Buffett sagt das ja auch, seine Strategie ist eigentlich gar nicht so schwer, aber du musst einen festen Rahmen schaffen, damit du nicht durch deinen emotionalen Wahnsinn diese Strategien kaputt machst. Und wenn jemand sagt, ich möchte mich am besten gerne kennenlernen, wie bin ich eigentlich, gerade zum Thema Geld, Mindset, Glaubenssätze zu Geld, dann sage ich dir, geh ein halbes Jahr an die Börse, dann weißt du alles über dich, weil das Börsenthema ist wie eine Lupe und zaubert dir alle Glaubenssätze zum Thema Geld hin. Wenn du gieriger Typ bist, schon immer gewesen bist, du gehst an die Börse, dann wirst du genau mit diesem, Entschuldigung, dass ich so sage, Scheiß, Knockout-Zertifikaten, Hebeldingern, hast nicht gesehen, Vollgas geben, mit Kredit, noch Wertpapierkredit, Hebel im Depot und so weiter, dann wird das Gleiche auch an der Börse passieren. Bist du im wahren Leben ganz, ganz vorsichtig, dann wirst du auch an der Börse sehr, sehr vorsichtig anfangen. Und das ist eben genau der Punkt, den man fast nicht erklären kann, wenn man ihn selbst nicht erlebt hat. Und Peter, ein Beispiel noch kurz dazu. Ich habe es mit meinem Sohn gerade gehabt, Linus, 15,5, mein Großer. Der fragte mich vor ein paar Wochen, Papa, wie ist das denn, wenn ich mich in ein Mädchen verliebt habe? Wie merke ich das? Dann habe ich kurz überlegt und habe gedacht, ey, wie erkläre ich dem das jetzt? Und dann habe ich so gesagt, ich sage, naja, vielleicht hast du das Gefühl, du möchtest gern neben ihr sitzen. Oder du möchtest gern irgendwie Zeit mit ihr verbringen. Du möchtest sie vielleicht mal berühren. Irgendwie hast du so feuchte Hände oder so ein flaues Gefühl im Magen. Und dann hat er so da klar, einige Dinge hat er verstanden, aber andere hat er gedacht, naja, ist komisch. Und das Gleiche vergleiche ich auch in diesem Thema mit der Börse. Wenn du es noch nie gemacht hast, dann kannst du es einfach nicht erklären oder beschreiben. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich. Die Chartanalyse.
Dann gucken wir uns ein paar Einzelwerte an. Tesla-Chef Musk beschimpft ja die Urheber, die mutmaßlichen Urheber des Brandanschlags auf einen Strommasten in Brandenburg als die dümmsten Ökoterroristen der Welt. Sein Werksleiter in Grünheide beziffert den Schaden durch den Blackout im hohen neunstelligen Bereich. Das scheint mir alles sehr hoch gegriffen. Was sagt die Börse?
Es gab tatsächlich eine negative Reaktion. Es wäre jetzt vermessen, wenn man das 1:1 darauf schiebt. Aber nichtsdestotrotz hat die Börse jetzt negativ reagiert und wir haben ein neues Verlaufstief gesetzt. Das bedeutet ja, dass wir den tiefsten Kurs seit 2 Jahren hier erreicht haben. Allerdings ist diese 175 US-Dollar-Marke, wo wir uns dann befinden, ein sehr wichtiger Support. Und es kann tatsächlich sein, dass wir eine umgekehrte Psychologie hier in der Tesla dann erleben, weil die Aktie hat sich direkt nach oben entwickelt nach diesem kleinen Schock. Und wichtig wird jetzt sein, dass wir das letzte Hoch, die 206 US-Dollar-Marke, rausnehmen. Dann ist es tatsächlich so, dass sich hier die Psychologie umkehrt und die Tesla dann erneut die Chance hat, in eine Rallye zu gehen und dann eben in Richtung 270 und später auch tatsächlich über die 300 US-Dollar zu gehen. Wichtig ist dabei, dass möglichst die 152 US-Dollar-Marke nicht unterschritten wird. Und wenn das passiert, dann ja, ist der Aufwärtstrend weiter intakt und dieser Konter der Anleger dann in der Tesla-Aktie wäre dann möglich. Also tatsächlich ein negatives Ereignis, aber durchaus Potenzial für einen Befreiungsschlag.
Die Zahlen bei Bayer waren in dieser Woche wie befürchtet mies. Dazu die teure Monsanto-Klagewelle in den USA. Was macht hier der Markt? Was macht hier die Aktie?
Ja, genau, auf so einen Befreiungsschlag wartet auch die Bayer-Aktie. Ist ja eigentlich ein Trauerspiel. Ja, es gibt viele Gerüchte. Bayer möchte sich ja aufspalten letztendlich. Da gab es jetzt auch dieses Treffen mit großen Shareholdern oder Aktionären. Und da wird eben besprochen, wie man das am besten auch umsetzen kann. Die Dividende ist ja bereits zusammengestrichen. Das wissen wir. Die nächsten Schritte, auf die warten wir. Letztendlich, die Aktie hat jetzt einen sehr interessanten Bereich erreicht, also diese 26 US-Dollar. Und trotz dieser Nachrichten haben wir jetzt seit 2-3 Wochen keine weiteren Verkäufer im Moment hier gesehen. Deswegen ist es tatsächlich möglich, dass dieser 26er-Bereich für eine Bodenbildung sorgt. Da müsste man jetzt eben die nächsten Wochen verfolgen. Es wäre auch schön, so einen gewissen Katalysator zu haben, also dass das Unternehmen irgendeine Neuigkeit eben von sich gibt, was die Unternehmensstruktur angeht. Und danach kann vielleicht auch ein Comeback der Bayer gelingen. So schlecht ist das Unternehmen dann doch nicht aufgestellt.
Ja, hallo, mein Name ist Ulrich Kammerer. Ich bin Restrukturierungs- und Sanierungsberater und habe in den letzten 10 Jahren bereits 300 Unternehmern die Existenz retten können durch die von mir angewandten Sanierungsverfahren.
Okay, ich habe das dokumentiert und merke, es wackelt. Was gibt es denn da für Möglichkeiten oder was sind denn so typische Fälle, mit denen du dich beschäftigen musst?
Gut, da haben wir momentan eigentlich 3 Sorten von Fällen. Der erste Fall ist der klassische Corona-Kredit, den momentan das Unternehmen nicht zurückzahlen kann. Ich sage mal, wir haben dort zum Beispiel Gesundheitsbereich, Physiotherapeuten, Pflegeeinrichtungen, die haben teilweise eine halbe, eine, 2 Millionen Euro Corona-Kredit aufgenommen, haben sich wieder gefangen und sind in der Zwischenzeit wieder operativ schwarz und operativ wirtschaftlich. Jetzt setzt aber die Tilgung des Corona-Kredits ein und damit sind sie wieder unwirtschaftlich, das heißt, das Geld reicht nicht. In so einem Fall kann man so ein Staruk-Verfahren machen und diesen Corona-Kredit in diesem Staruk-Verfahren restrukturieren. Das heißt, man schaut, was kann das Unternehmen noch tragen. Der Rest wird dann gestrichen und innerhalb von 3 bis 4 Monaten ist dieser Kredit dann weg und das Unternehmen kann wieder sauber weiterleben. Der zweite Fall sind klassische Fälle beispielsweise von exorbitanten Rechtsstreitigkeiten, wenn Schadenersatzprozesse im Raum stehen. Dann habe ich die Situation, dass manchmal diese Rechtsverfolgungskosten, weil das ja alles über Jahre dauert und die Instanzen dauern lang und die Gerichte brauchen ewig, bis sie entscheiden, habe ich die Situation, dass ich diese Schadenersatzzahlungen und die Verteidigungskosten unter Umständen so hoch werden, dass anschließend das Unternehmen dadurch in die Schieflage kommt. Und dann habe ich die Möglichkeit, dieses Thema ebenfalls im Rahmen eines Staruk-Verfahrens zu bereinigen und kann dann diese Schadenersatzansprüche durch eine tragfähige oder tragbare Leistung an Schadenersatz begrenzen, sodass das Unternehmen wieder aufgestellt ist. Also ich habe hier ein konkretes Beispiel, habe ich selber gehabt. Ja, also wir haben 62,5 Millionen Euro Schadenersatzansprüche gehabt gegen eine Komplementär GmbH und die haben wir in einem dreimonatigen Staruk-Verfahren durch eine Einmalzahlung von 50.000 Euro abgewiesen oder durch eine Einmalzahlung von 50.000 Euro abgeklärt und haben im gleichen Zug 22 Prozesse, die Investoren angestrengt hatten, noch gewonnen, sodass im Ergebnis also auch diese Gerichtskosten alle wieder erstattet worden sind. Das Unternehmen war im Grunde von diesen ganzen Schadenersatzprozessen, die es ansonsten umgebracht hätten, überhaupt nicht betroffen. Nummer 3 sind beispielsweise Gesellschafterstreitigkeiten. Man hat ja häufig die Situation, dass beispielsweise ein paar Unternehmer zusammen vielleicht mit einem Business Angel oder einem Private Equity Anbieter sich zusammenfinden, etwas tun, über Jahre hinweg arbeiten und dann irgendwann verstehen sich die Menschen und die Beteiligten einfach nicht mehr. Das führt auf Gesellschafterebene zu einer Verklemmung und einer sogenannten Stakeholder-Krise. Im Ergebnis ist es dann so, dass das Unternehmen nicht mehr vorwärts, nicht mehr rückwärts kann und in seiner Existenz bedroht wird. Und jetzt hat man die Möglichkeit, den Gesellschafter, der Schwierigkeiten macht, im Rahmen eines solchen Staruk-Verfahrens aus dem Unternehmen rauszunehmen, indem man seine Kapitalanteile auf Null setzt und einen neuen, kompatiblen Investor zur Neueinzahlung der Anteile zulässt und gleichzeitig die Abfindung über ein Staruk-Verfahren auf ein für das Unternehmen erträgliches Maß begrenzt. Und dadurch habe ich dann innerhalb weniger Monate eine Lösung, die das Unternehmen weiter am Markt bestehen lässt.
Dirk Marnert, Geschäftsführer der B2MS GmbH und Mitveranstalter des Anlegertages in München.
Neuer Termin, neuer Ort für den Börsentag München. Ja, aber der heißt ja gar nicht Börsentag, der heißt ja Anlegertag. Warum?
Ja, lieber Peter, wir haben das jetzt etwas breiter gefasst in der Namensgebung, weil wenn es um Geld und Börse geht, das ja auch andere Anlage- und Assetklassen beinhalten kann, wie sage ich jetzt mal Edelmetalle und Immobilien und so weiter. Deswegen heißt jetzt die Nachfolgeveranstaltung des bisherigen Börsentages in München Anlegertag. Ich hoffe, das ist auch ein schönes Wort.
Ich habe vorhin gesagt, naja, ihr veranstaltet das jetzt auch in München quasi. Wer ist denn ihr? Ich meine, der Anlegertag ist ja eine Veranstaltung der Quadriga Communications in Kooperation mit B2MS. Euch kennen wir ja schon. Wer ist denn Quadriga Communications?
Genau, also das ist richtig. Wir sind sozusagen 2 Agenturen, die diese Veranstaltung in München jetzt unter unsere Fittiche genommen haben. Die Kollegen von Quadriga sitzen in Berlin und sind eigentlich auf PR spezialisiert und wir in Dresden ja eher auf die Events. Und da wir mit den Berlinern schon viele Jahre auch zusammenarbeiten, haben wir einfach jetzt beschlossen, wir machen die München-Veranstaltung mit vereinten Kräften und ich denke, das wird eine gute Sache.
Kommen wir zur Location. Wo ist das denn in München?
Also die Besucherinnen und Besucher brauchen sich gar nicht so groß umstellen. Die neue Location heißt Motor World und ist tatsächlich ganz räumlich in der Nähe von dem bisherigen MOC in München, wo der Börsentag immer stattfand. Insofern ist die Anfahrt praktisch die gleiche, auch was die öffentlichen Verkehrsmittel angeht. Keine große Umgewöhnung.
Ja, und falls die Bahn doch wieder streiken sollte in München, man weiß es ja nicht, Parkplätze gibt es genügend auf jeden Fall.
Parkplätze gibt es genügend. Das ist eine große Veranstaltungslocation, auch eine besondere.
Was ist denn das Besondere daran?
Ja, wie der Name vielleicht schon vermuten lässt, Motor World, kann man sich nun aus dem Englischen das ganz leicht zusammenreimen. Es geht also um Mobilität und in genauerem also um Fahrzeuge, um Autos. Es ist ein großes altes Bahndepot, welches jetzt als Event-Location, sage ich mal neudeutsch, fungiert mit großen Vortragsräumen und aber auch Ausstellungsflächen, was Oldtimer angeht, Restaurants. Es ist auch ein Hotel dort inklusive. Also man wird sich wohlfühlen dort bei uns.
Und kurz vor Redaktionsschluss erreicht uns diese Meldung aus dem Bitcoin-Lager. Auf einigen Börsen hat der Kryptosaurier die Marke von 70.000 US-Dollar genommen.
Trends, Märkte und die technische Analyse im Podcast von IG.
Bitcoin klettert auf Rekordhoch jetzt dann doch. Was ist denn da los in der Bitcoin-Welt? Was bewegt denn die Kurse gerade derartig nach oben?
Mein Name ist Timo Emden, ich bin Marktanalyst für Bitcoin und Co. Ja, man kann sagen, eine ganze Menge. Wir waren jüngst jetzt auf Rekordhoch sogar, also über 69.000 Dollar. Das hatten wir zuletzt im November 2021. Aber was ist passiert? Ja, Anfang des Jahres, ich denke, da lohnt es ein bisschen der Blick zurück, hatten wir zum ersten Mal eine Zulassung sogenannter Bitcoin Spot ETFs in den Vereinigten Staaten. Und die Zulassungen sind das Zünglein an der Waage gewesen, denn diese Spot ETFs kaufen Anleger mehr oder weniger auf. Sie investieren, sie greifen fleißig zu und die Nachfrage, ja, die übersteigt quasi das täglich geschaffene neue Angebot von Bitcoin bei Weitem. Aktuell sind es ungefähr 900 Bitcoin, die rausgegeben werden und die Nachfrage, ja, täglich, das schwankt beispielsweise jetzt bei einem BlackRock ETF fast über 12.000 Bitcoin, die dazu gekauft worden sind. Also das muss man sich einfach mal so vorstellen, diese Dimension. Das war jetzt nicht tagtäglich der Fall, aber zumindest lässt sich sagen unter dem Strich, dass die Nachfrage hier das täglich neu geschaffene Angebot deutlich übersteigt. Aber jetzt stellt sich der Anleger natürlich die Frage, okay, das ist ja richtig ein neues Anlagevehikel. Das bedeutet aber natürlich letztendlich auch nicht, dass Anleger dann tatsächlich auch investieren. Ja, eines der Hintergründe ist ganz klar das Bitcoin-Halving, was wir dann Mitte April sehen werden.
Erklär mir das mal genauer. Dieses Halving, es findet ja regelmäßig statt. Was hat das denn für einen Einfluss auf den Bitcoin-Preis? Oder was hat es bislang gehabt und womit rechnest du jetzt bei diesem Halving? Ist das dann die letzte Runde eigentlich?
Nein, die letzte Runde wird es nicht sein, denn das ist im Bitcoin-Protokoll, im Bitcoin-Code so vorgegeben. Ja, das ist roundabout alle 4 Jahre, beziehungsweise ganz genau alle 210.000 Blöcke passiert. Das sind ungefähr 4 Jahre, ja, plus, minus. Man kann es eben nicht genau sagen. Und was passiert genau, um es mal herunterzubrechen auf ein gutes Deutsch? Man spricht hier von einer sogenannten, in Anführungszeichen, künstlichen Angebotsverknappung. Ja, wie ich eben sagte, Stand heute, also vor dem Halving, sind es 900 Bitcoin pro Tag, die geschürft werden, produziert werden, herausgegeben werden. Und quasi über Nacht, nach dem Bitcoin-Halving, sind es dann plötzlich nur noch 450. Ja, und jetzt kommt natürlich der Ökonom um die Ecke und sagt, okay, wenn die Nachfrage zumindest gleich bleibt und das Angebot verknappt wird, dann müsste ja zumindest in der Theorie der Preis weiter steigen.
Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.
Kein Comeback, sondern ein Run erleben wir derzeit aufs Gold mit neuen Rekordhöhen. Wer oder was steckt hinter diesem Run aufs Gold?
Ja, das ist ja der Bitcoin schlechthin eigentlich oder der Meme-Coin. Früher gab es noch keinen Bitcoin, dann gab es das Gold, das ist ja eine ähnliche Geschichte. Und ja, jetzt kommt auch das Gold scheinbar wieder en vogue. Das liegt zum einen an der Schuldenpolitik der Weltgemeinschaft. Wir haben enorm hohe Schulden. Der Dollar ist im Moment in einer Schwächephase, wenn man so will. Also er gibt auch nach und der Goldpreis nutzt diese Situation und bricht aus über die 2.100 Dollar Marke. Zum ersten Mal hat der Goldpreis tatsächlich so ein Squeeze-Potenzial. Somit wäre eine weitere Rallye in Richtung 2.230 möglich und später sogar in Richtung 2.750. Das ist der Aufwärtstrend, der sich hier dann eben zeigt. Und das Ganze wäre gültig, solange wir über dem Februar-Tief bei 1.970 notieren. Und von daher ja, hat auch Gold hier eine Möglichkeit, eben weiter durchzustarten.
Dann lass uns auch mal durchstarten. Nächste Woche, was liegt an auf der Terminseite? Scheint ein bisschen ruhiger zu sein?
Ja, genau. Wir haben den CPI, also die Verbraucherpreise erneut und Inflationsdaten aus den USA. Und darauf wird sich vieles fokussieren. Das ist dann auch der letzte Datensatz vor der Zinssitzung dann in den USA. Man kann nochmal Einfluss eben nehmen auf die Entscheidung, die dann die Fed verkündet. Wobei, ja, eigentlich wäre es hier nur wichtig zu sehen, dass die letzten Daten eben ein Ausreißer waren in dem aktuellen Abwärtstrend der Inflation. Und wenn sich das bestätigt, dann dürfte man eben für das nächste Quartal von dieser tatsächlichen Zinssenkung ausgehen, die der Markt und auch die Fed selber ja bereits angekündigt hat.
Dankeschön, Konstantin. Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Vielleicht finden Sie ja Zeit und Gelegenheit, uns weiterzuempfehlen, zu verlinken oder uns besonders positiv zu bewerten.
Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko-thieme.de